Interesse zeigen, aber wie? Das hat mich in Vorbereitung für diese Predigt beschäftigt. Wir sind ja immer noch hier, 42 Tage Leben für meine Freunde. Wie zeige ich Interesse? Wir sind in der vierten Woche. Ich möchte mit dem Text anfangen für diese Predigt als allererstes. Den Text findet ihr, Matthäus 9, Vers 9 bis 13. Wer das Handy dabei hat, kann es gerne nach vorne nehmen, in seiner bevorzugten Übersetzung oder Sprache lesen. Ich lese es vor und ihr seht den Text auch hier an der Beamer. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich möchte gerne beten, bevor wir mit der Predigt anfangen. Vater, ich will dir danken, dass du hier bist, dass du gegenwärtig bist. Ich will dir danken, dass du uns siehst. Und ich will dich bitten, dass du in unser Herz und in unsere Köpfe und in unser Leben hineinsprichst. Amen. Jesus geht durch die Stadt und was passiert? Er sieht einen Menschen. Und nicht nur irgendeinen Menschen, sondern einen Zöllner. Es gibt kaum eine Sorte Mensch, die mehr verhasst war als Zöllner damals. Mehr noch als die Römer. Denn die Römer waren ja, okay, das waren halt die Römer. Aber ein Zöllner, das war ein Verräter, das war ein Schmarotzer, der mit den Zöllnern zusammenarbeitet. Matthäus ist verachtet in der jüdischen Gesellschaft. Und Jesus sieht genau diesen Menschen. Und normalerweise ist es umgekehrt. Jesus wird gesehen. Jesus ist im Zentrum der Aufmerksamkeit. Während Matthäus eher jemand ist, der im Hintergrund bleibt, der nicht gesehen werden will, wenn er durch die Straßen geht. Er will keine Aufmerksamkeit, unnötige Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Er will zwar sehen, aber er will nicht gesehen werden. Denn wenn er gesehen wird, dann schlägt ihm Hass und Verachtung entgegen. Und Menschen, die Zeit mit Matthäus verbringen, tun dies, weil sie es müssen, weil sie sich etwas von ihm erhoffen oder weil sie Geschäfte mit ihm machen. Aber man verbringt keine Zeit mit Matthäus, einfach nur, weil er Freude an seiner Gegenwart hat. Matthäus kannte das Gefühl, unangenehm zu sein, abgelehnt zu werden. Matthäus weiß, was es heißt, ignoriert zu werden, verachtet zu werden. Und genau diesen Menschen spricht Jesus an. Genau diesen Menschen sieht Jesus, weil Jesus genau hinsieht. Darum sieht er ihn. Und das ist das Matthäus-Evangelium. Und Matthäus berichtet seine eigene Berufungserfahrung hier. Und diese Berufungserfahrung hat ihn bewegt. Und es zeigt etwas davon, dieser kleine Abschnitt offenbart uns etwas davon, wie Matthäus sich gesehen gefühlt hat von Gott. Diese Begegnung mit Jesus hat ihn verändert. Matthäus bringt drei Aussagen in diesem Zusammenhang mit seiner eigenen Berufung. Drei Aussagen, die ihn zur Nachfolge bewegt haben. Und auf diese drei Aussagen möchte ich mal kurz einen Blick werfen. Die erste Aussage, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Matthäus hat sich offensichtlich nicht als gesund betrachtet. Er hat sich als hilfsbedürftig und krank betrachtet. Verdorben, hilflos, ausgeliefert seinen Umständen, seinem Leben. Er hatte keine Kontrolle darüber, er war krank. Und wie wohltuend muss es für Matthäus gewesen sein, dass ihm dies nicht vorgeworfen wurde, sondern dass er Gnade und Hoffnung erlebt hat. Die zweite Aussage, die Matthäus berichtet, ist: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Matthäus galt ziemlich sicher als unrein. Die Priester haben sicher ihn als unrein betrachtet, weil er mit Ungläubigen zusammen, weil er ins Haus von Römern reinging, weil er wahrscheinlich Dinge tat, die ein guter Jude damals nicht tat. Das bedeutete, Matthäus konnte nicht in den Tempel gehen. Er konnte keine Opfer bringen. Er konnte nicht an dem Fest teilnehmen, weil er unrein war. Und wenn man das nicht kann, hatte man keinen Zugang zu Gott. Wer nicht in den Tempel durfte, konnte nicht zu Gott kommen. Wer nicht an den Festen teilnehmen konnte, konnte nicht zu Gott kommen. Doch Matthäus erlebt die Barmherzigkeit von Jesus und Gott kommt zu ihm. Und Matthäus wird bewusst, was die Propheten im Alten Testament immer und immer und immer wieder gesagt haben. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Wer barmherzig ist, der kann zu Gott kommen. Die Opfer sind nicht wichtig. Und das dritte Zitat, das Matthäus überliefert: Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Matthäus sah sich offensichtlich als Sünder und nicht als Gerechter. Darum lässt Jesus das hier zitieren. All das packt Matthäus in sein Berufungserlebnis hinein, so wie er Jesus erlebt hat und erleben wird. Es ist ein Beispiel dafür, was aus der Perspektive eines Menschen, der von Gott gesehen wird. Aus der Perspektive eines Menschen, an dem Gott Interesse zeigt. Als Jesus durch die Straßen geht und Matthäus sieht, sieht er diesen Schmerz. Obwohl wir den Schmerz oft hinter Fassaden verdecken. Aber das ist Jesus. Ich persönlich tue mir schwer, Nöte und Schmerzen von Menschen zu sehen. Mein Empathieverständnis ist relativ mickrig ausgeprägt. Und ich bewundere Menschen, die das können, die ein Empathieverständnis haben und sofort sehen, wie es jemandem geht oder nicht geht. Ich kann das nicht. Aber meine mangelnde Empathiefähigkeit ist keine Ausrede. Dafür gibt es zu viele Menschen, die zwar hier leben, aber nicht hier daheim sind. Zu viele Menschen, die zwar hier in die Gemeinde gehen, aber nicht zur Gemeinde gehören. Zu viele Arbeitslose, die sich nicht leisten können, am Sozialleben teilzunehmen, weil sie kein Geld haben. Alleinerziehende, die mit gescheiterten Beziehungen kämpfen und dann noch alles alleine stemmen müssen. Singles, die Geborgenheit einer Partnerschaft oder Familie vermissen. Und was diese Menschen sehen, ist all die glücklichen Familien um sie herum, die es geschafft haben und überall sagt es: Hey, du gehörst nicht dazu, du bist nicht dabei, du gehörst nicht zu uns, du bist draußen. Sehen wir diese Menschen noch? Oder schauen wir schon so lang weg, dass sie uns gar nicht mehr auffallen? Sehen wir das Leid dieser Menschen? Sehen wir, wie weh es ihnen tut? Wie sehr sie leiden, treibt es uns die Tränen in die Augen? Wahrscheinlich nicht. Die Menschen haben gelernt, ihren Schmerz zu tarnen. Matthäus saß ganz sicher nicht mit einem weinerlichen, hilflosen Gesicht am Zoll, sondern er hatte seine harte Businessmiene auf. Menschen haben ihn wahrscheinlich verspottet und Sprüche über ihn gemacht, aber er ließ es nicht anmerken. Er konnte es sich nicht anmerken lassen, denn das hätte nur noch mehr Spott und nur noch mehr Häme gegeben. Und trotzdem hat es ihn jedes Mal getroffen. Aber Jesus hat es gesehen. Er hat gesehen, wie sehr Matthäus leidet, nicht geliebt zu sehen, nicht geliebt zu werden. Jesus sah Matthäus in seinem ganzen Elend, mit all seinen Fehlern, mit all seinem Versagen, in seiner Einsamkeit sah er ihn und war barmherzig. Deshalb sagt Jesus zu Matthäus, komm mit, lass uns gemeinsam essen. Und das hat Matthäus überrascht, denn Jesus war nicht irgendein Jude, er war schon damals berühmt. Die Leute wussten, wer Jesus war. Die Massen sind ihm gefolgt. Und so jemand sagt zu Matthäus, komm, lass uns zusammen essen. Jesus hat Interesse an den Menschen und er sieht ihre Not. Und das ist etwas, das wir alle brauchen, weil wir alle Sehnsucht danach haben, Anerkennung, ein offenes Ohr, Barmherzigkeit zu erleben. Unsere Fehler kennen wir selbst am besten. Wir benötigen niemanden, um uns zu sagen, was wir alles falsch machen in unserem Leben. Aber es gibt jemanden, der uns dennoch liebt. Jesus sieht nicht zuerst unsere Fehler und unsere Schuld. Er sieht zuerst den Menschen. Und ich glaube, wenn Jesus sagt, folge mir, oder in dieser Szene, als Jesus sagt, folge mir, meint er zum ersten Mal, komm, lass uns gemeinsam essen. Und ich glaube nicht, dass zuerst die Nachfolge gemeint ist, sondern komm, lass uns gemeinsam essen. Jesus begegnet Matthäus nicht, weil er von ihm erwartet, dass er sein Nachfolger wird. Oder weil er von ihm erwartet, dass er ein Christ wird. Jesus sieht Matthäus, weil er barmherzig ist, weil er ihn liebt, weil er ihn annehmen will. Darum sieht Jesus Matthäus. Damit wir lernen, auch zu sehen, habe ich 3 Lektionen vorbereitet, die wir lernen müssen. Die erste Lektion: Wir müssen lernen, Menschen zu sehen. Es gibt in der Psychologie einen Effekt, der nennt sich Aufmerksamkeitsblindheit. Dazu gibt es auf YouTube diverse Videos, die könnt ihr euch gerne anschauen. Man kann sich selbst testen. Im Großen und Ganzen folgen diese Videos immer dem gleichen Schema. Da sind Menschen, die tun irgendetwas und man muss aufmerksam zählen, was diese tun. Und dann rennt irgendjemand in Badehose über die Szene oder irgendwie sonst was. Und die allermeisten Menschen sehen diesen Menschen in Badehose nicht. Die sind so sehr konzentriert auf das Zählen. Oder das andere Video ist, da gibt es einen Zauberer, der macht seinen Kartentrick oder was auch immer. Und man muss möglichst aufmerksam finden, wo er den Trick macht. Und man konzentriert sich auf diesen Trick. Und während man das tut, wird die ganze Szenerie ausgetauscht. Das ganze Bühnenbild, alles wird ausgetauscht. Sogar der Tisch, auf dem man den Trick macht, wird ausgetauscht. Und man sieht es nicht. Als ich das erste Mal das gesehen habe, habe ich an mir selber gezweifelt. Danke. Okay. Man kann sich nicht auf 2 Dinge gleichzeitig konzentrieren. Wenn man das Ganze dann ein zweites Mal schaut, dann sieht man den Mann in Badehose rennen und man sieht, wie die Szene ausgetauscht wird. Aber man kann nicht mehr genauso gut zählen, was diese Menschen tun. Oder man kann dem Trick nicht mehr so aufmerksam folgen, weil man sich eben auf das andere konzentriert. Was dieses Experiment zeigt, wir können unsere Aufmerksamkeit nicht teilen. Wir können uns nur auf etwas konzentrieren. Und das gilt auch für Menschen. Wir können uns nur auf etwas konzentrieren und deshalb ist es wichtig, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und darum, alle denken nur an sich, nur ich denke an mich. wie schaffe ich es, nicht mehr nur an mich selber zu denken, an meine Probleme, an meine Herausforderungen, an meine Unsicherheiten, an meine Ängste, meinen Willen, meine Wünsche, meine Hoffnungen. Kein Wunder sehe ich Menschen nicht mehr. Es gibt eigentlich nur eine Lösung dafür. Und das ist Vertrauen lernen, Vertrauen auf den Herrn lernen. Wenn ich Jesus vertraue, dann verschwinden meine Probleme nicht und meine Herausforderungen bleiben immer noch und meine Ängste sind auch immer noch da. Aber ich muss ihnen keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Und wenn ich dann noch lerne, mich am Herrn zu freuen, dann geht mein Wunsch in Erfüllung und meine Unsicherheiten verschwinden. Jetzt habe ich genug freie Aufmerksamkeit, wenn ich gelernt habe, dem Herrn zu vertrauen und mich an ihm zu freuen, dann kann ich Aufmerksamkeit schenken, dann kann ich den Menschen um mich herum Aufmerksamkeit schenken. Und während wir diese Lektion lernen, gleichzeitig können wir die zweite Lektion lernen. Es ist nicht wie in der Schule, wo man zuerst ein Thema abhandelt, dann gibt es eine Prüfung und kommt das nächste Thema, sondern diese Lektionen lernen wir parallel. Die zweite Lektion ist, wir müssen lernen, mit Menschen zu reden. Und reden bedeutet ein Gespräch suchen und das bedeutet meist mehr zuhören als reden. Reden bedeutet, den anderen kennenzulernen, wissen, wo der Schuh drückt, wissen, was die Person glücklich macht, wissen, wo die Passion von jemandem ist. Reden bedeutet mitfühlen und vielleicht sogar mitleiden. Und hier ist wichtig, dass mitleiden und mitleid nicht dasselbe ist. Kaum jemand von uns will bemitleidet werden. Menschen, die uns bemitleiden, nehmen wir als arrogant und herablassend wahr und sie verärgern uns eher als irgendetwas anderes. Jesus hat Matthäus nicht bemitleidet. Er hat mit ihm gelitten in seiner Not. Hätte Jesus Matthäus einfach nur bemitleidet, oh, der arme Zöllner dort, dann wäre Matthäus nicht aufgesprungen und ihm nachgefolgt. Miteinander reden bedeutet aber auch mitfreuen. Und das ist vielleicht sogar noch schwieriger als mitleiden. Denn im Deutsch haben wir das Wort Mitleid. Aber Mitleid, Mitfreud haben wir nicht. Offensichtlich ist diese Emotion für uns etwas Fremdes. So fremd, dass wir nicht einmal ein Wort dafür erfunden haben. Denn wenn jemand etwas hat, das ich auch gern hätte, wenn es jemand gut hat in seinem Leben, dann bin ich doch eher neidisch, als dass ich mich freuen kann. Jetzt sind wir wieder beim Vertrauen und beim Freude am Vertrauen in Gott und Freude am Herrn. Paulus sagt in Philipper 3,8: Jesus Christus, mein Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberwindbar Großes, dass ich alles andere als Müll betrachte. So, wenn ich alles andere als Müll betrachte, wie kann ich dann noch neidisch sein? Wie geht das? Wir müssen lernen, uns am Herrn zu freuen, dann können wir uns auch mit den Menschen freuen. Und wie ich schon mal angesprochen habe, wir können Lektion 1 und 2 in Tandem lernen. Menschen sehen, mit Menschen reden, Gott vertrauen, lernen, Freude am Herrn, all das befruchtet sich gegenseitig. Lektion 1 und Lektion 2 gehen Hand in Hand und befruchten sich. Und dann stimmt das, was Petrus zum zweiten Brief schreibt. Denn wenn all das bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Und das gilt auch für die dritte Lektion. Wir müssen lernen, Liebe und Barmherzigkeit zu verschenken. Eins ist sicher, Jesus liebt alle Menschen, egal wie alt, egal wie jung, egal wie reich, wie arm, was für ein sozialer Status, welche Sprache sie sprechen, woher sie kommen, welches Geschlecht sie haben, wie viele Haare sie haben oder nicht haben. Jesus liebt alle Menschen. Was aber genauso sicher ist, ich tue das nicht. Ich liebe nicht jeden Menschen, auch wenn ich es gern anders hätte. Ich liebe nicht jeden Menschen, weil sie mir einfach egal sind. Weil ich sie nicht kenne, nicht mit ihnen rede, sie nicht wahrnehme, sie nicht sehe. Aber dann gibt es noch die Menschen, die ich kenne, die mir dermaßen auf den Senkel gehen, dass es zu viel verlangt ist, dass ich sie liebe. Das Gute ist, Jesus erwartet nicht, dass ich alle Menschen liebe. Das kann ich gar nicht, das kann niemand von uns. Was aber Jesus erwartet, ist, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Dass wir lernen zu lieben. Und dazu hat Petrus einen Syllabus verfasst. Den findet ihr im 2. Petrus, 1. Kapitel. Und ich ermutige euch, dieses Kapitel durchzulesen. Am besten in unterschiedlichen Übersetzungen und wer es kann, in unterschiedlichen Sprachen. Weil die Formulierungen je nach Übersetzungen sind sehr unterschiedlich und man profitiert von den unterschiedlichen Übersetzungen. Und man lernt dadurch den Umgang mit Menschen. Man lernt zu lieben. Und das Geniale an diesem Syllabus ist, dass man die Menschen, die einem den Nerv töten oder die mir den Nerv töten und die ich auf den Mond schießen könnte, man kann sie lernen zu lieben. Das Geheimnis ist, dass man einfach tut, was Petrus vor 2000 Jahren geschrieben hat. Lernt zu lieben. Und wir dürfen nicht vergessen, dass jeder von uns hier geliebt ist. Jeder von uns hier ist so sehr geliebt, dass Jesus für uns gestorben ist. Und er hätte das sogar dann gemacht, wenn wir die einzige Person wären. Und selbst dann, wenn wir oder ich ihn ans Kreuz geschlagen hätte, Jesus wäre für mich gestorben. So sehr hat Gott mich geliebt, hat er uns alle geliebt. Und er liebt auch alle, die nicht hier sind. Wir sind alle Sünder, ausnahmslos. Aber das spielt für Jesus keine Rolle. Seine Liebe und Barmherzigkeit erweist er jeden. Und wenn wir im Evangelium schauen, nicht alle, die geheilt wurden, nicht alle, denen Jesus begegnet ist, nicht alle, die Jesus gesehen haben, die Jesus gesehen hat, sind ihm nachgefolgt. An dem Essen, das Matthäus gegeben hat, gab es viele Zöllner und Sünder. Aber nur von Matthäus ist überliefert, dass er Jesus nachgefolgt ist. Jesus leidet darunter, wenn Menschen seine Barmherzigkeit und seine Liebe nicht annehmen, wenn sie verloren gehen. Deshalb ist es unsere Aufgabe, Menschen Barmherzigkeit zu erweisen. Und Barmherzigkeit ist nicht einfach Verständnis zeigen, sondern Barmherzigkeit ist Liebe aktiv leisten, Not zu sehen und Not zu lindern. Matthäus ist Jesus nachgefolgt, weil er sein beschissenes Leben satt hatte, weil er nicht mehr der Ausgestoßene sein wollte, sondern weil er endlich echtes Leben wollte. Und Jesus hat es ihm gegeben. Deshalb zitiert Matthäus auch, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Offensichtlich hat er erlebt, wie Jesus ihn gesund gemacht hat. Jesus hat jedem mit Barmherzigkeit oder ist jedem mit Barmherzigkeit begegnet. Und das Gleiche erwartet er von uns. Barmherzigkeit gegenüber Menschen. Nicht, weil sich diese eventuell vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft bekehren könnten, sondern einfach aus Liebe und Barmherzigkeit, unabhängig davon, was die andere Person damit macht oder nicht. in einer Gesellschaft, in der Einsamkeit, Not immer mehr zunehmen, ist Liebe und aktive Barmherzigkeit das Einzige, was wir bieten können. Diese Aktion heißt 42 Tage Leben für unsere Freunde. Und wie wäre es, wenn wir hier Menschen sehen würden? Flüchtlinge, Sozialhilfeempfänger, Alleinerziehende, Fremdsprachige. Was, wenn wir diesen Menschen konkret helfen würden? Geld in unsere Hand nehmen, das gemeinsam zur Verfügung stellen, um Liebe aktiv werden zu lassen, Barmherzigkeit zu geben. Aber ich weiß, das ist vielleicht nicht realistisch. Wie soll man so etwas umsetzen? Wir sind ja alle schon voll ausgelastet. Wir haben keine Kapazität. Das würde uns überfordern. Das geht nicht. Aber genau das ist unser Auftrag, dass wir unseren Bedürfnissen, unseren alten Leben, unseren Wünschen sterben, Gott vertrauen, uns an ihm freuen, damit wir Barmherzigkeit geben können und damit Menschen leben können. Das ist das Radikale von der Nachfolge. Und das ist, wie wir Interesse zeigen können. Amen.